Also ich finde es total genial, richtig grandios, diesen gewaltigen und großen Gott, diesen König in unser Leben einzubeziehen, ihm die Führung über unser Leben zu geben und gemeinsam mit ihm das Leben gestalten zu können und zu wissen, er geht immer mit, bei allem, was kommt, er ist dabei. In dem Psalm, den wir das letzte Mal betrachtet haben, Psalm 1, wurde dieses Leben mit Gott verglichen mit einem großen und kräftigen Baum, der am Bachlauf steht, seine Wurzeln tief an dieses Wasser hineinragen lässt und ständig versorgt wird mit allen Lebensmitteln, mit allen Nährstoffen, die er braucht, um wachsen zu können. Und so wächst dieser Baum und bringt Früchte. Dagegen die Menschen, die versuchen, ihr Leben ohne Gott irgendwo hinzukriegen und Gott immer so ausklammern, an den Rand stellen und mit ihm nichts anfangen können, die werden verglichen dann mit Spreu. Das ist das Laub vorweg, da kommt der Wind rein und alles wird weggeblasen, hat keinen Bestand. Das heißt doch nicht, dass diese Menschen hier auf dieser Erde automatisch ein schlechteres oder erfolgloses Leben führen würden. Das heißt nur, am Ende, wenn Gott abrechnet, bleibt nichts mehr übrig. Wenn Gott abrechnet über das Leben der Menschen, wird dann bei diesen Leuten festgestellt, das war wohl nichts. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mit mir zu leben, als Baum, als stabiler Baum am Wasserbach sein zu können, und du hast es ausgeschlagen. Du hast dich dafür entschieden, dein Leben ohne Gott zu führen, und jetzt musst du in der Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist die Hölle. Eine Ewigkeit ohne Gott verbringen zu müssen und immer zu wissen, ich hätte es auch anders haben können, das ist die Hölle. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Nun, wenn jemand jetzt mit diesen Zusammenhängen konfrontiert wird und das so mitkriegt, ja, es gibt die Möglichkeit zu wählen, Baum, Frucht bringen können oder Laub oder Spreu, die verweht wird, und er kann auswählen, dann wäre es doch die logische Konsequenz, das ganz Normale eigentlich zu sagen, okay, jawohl, das ist es mir wert, ich möchte auch Baum sein. Ich möchte ebenfalls mit Gott leben. Wenn das am Ende bei rauskommt, dann gibt's ja eigentlich gar keine Alternative. Und das Eigenartige, also für mich nicht fassbare, ist es diese Tatsache, dass sich viele Menschen, wohl die meisten, bestimmt die meisten Menschen, auch in Deutschland dafür entscheiden, trotzdem auf Distanz zu Gott zu leben. Sie wollen ihn nicht. Sie können mit ihm nichts anfangen. Sie möchten das Leben in eigener Regie gestalten. Selbstständig sein, nicht abhängig von einem Gott. Sie möchten autonom sein. Sich nicht reinreden lassen von irgendeinem Gott. Und nehmen es lieber in Kauf, am Ende ihres Lebens mit leeren Händen dazustehen. Abgewiesen zu werden. Ihr habt ihr nichts verloren. Nun, das hört sich jetzt so vom Abstand her betrachtet doch etwas kühl an, etwas distanziert, etwas sachlich. Und aber jetzt haben Sie vielleicht so einen Menschen in Ihrer Familie, der Gott ablehnt. Sie sind mit ihm vielleicht sogar verheiratet. Sie lieben ihn über alle Maßen und wissen genau, dass Ihr größter Wunsch, Ihr größtes Glück wird von dem nicht geteilt. Vielleicht ist es eines Ihrer Kinder. Und dann ist nichts mehr mit so einem überlegenen Grinsen. Hauptsache, ich bin dabei. Hauptsache, ich bin so ein Baum am Bach. Das geht durch und durch. Das zerreißt einen innerlich schier. Zu wünschen, am Ende in der Herrlichkeit gemeinsam vor Gott stehen zu können, in der Ewigkeit. Und zu wissen, Spreu, die der Wind wegbläst. Aber was bete ich nun in solch einer Situation? Unsere Predigtreihe heißt ja, der Seele eine Sprache geben. Aber was spreche ich denn in solch einer Situation, wenn ich weiß, da löst sich ein Mensch von Gott, möchte mit ihm nichts zu tun haben? Was kann ich ausdrücken vor Gott? Was ist das, was bei Gott zählt? Da kann uns dieser Psalm 2, den wir heute betrachten, etwas weiterhelfen, eine Sprache geben dafür. Ich möchte Ihnen vorlesen, diesen zweiten Psalm, Sie können ihn hier vorne mitlesen oder auch auf diesen Infoblättern, die an den Plätzen ausgelegt worden sind, steht der Text abgedruckt. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne?
Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht: Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher auf der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert. Denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Soweit dieser Psalm. Wir betrachten ihn in drei Schritten. Zunächst einmal beobachten wir die Situation, die der Autor hier beschreibt. Hier werden die Völker der Erde, die Nationen erwähnt und beschrieben als Leute, die sich von Gott loslösen. Und das zieht sich bis in unsere Zeit hinein, bis in unsere heutigen Tage. Menschen lösen sich los von Gott. Überall auf dieser Welt versuchen Menschen, sich vor einer Beziehung zu diesem Gott, den wir eben besungen haben, zu drücken. Möchten eben autonom sein. Sie empfinden diese Beziehung zu Gott so als in Ketten gelegt. So schreiben sie es hier, so erwähnen sie: Lasst uns die Ketten zerreißen, uns diese Herrschaft ablegen. Für die ist das Leben mit Gott eher so etwas Gezwungenes, so etwas Verkrampftes. Und das wollen sie loswerden, können sie nicht gebrauchen. Es sind, so wie sie das sehen, unfreiwillige Formen von Abhängigkeit. Tatsächlich ist die Grundsituation nun wirklich die, dass die Menschen auf dieser Erde wirklich von Gott abhängig sind. Gott hat die Menschen gemacht, dass sie aus ihm heraus Leben schöpfen. Sie sind auf seine Zuwendungen angewiesen. Und wenn Gott diese Zuwendungen zurückhalten würde, zum Beispiel es nicht mehr regnen würde, hätten wir alle keine Chance mehr. Die Menschen sind angewiesen, dass es Gott gibt, dass sich in ihr Leben einmischt. Das ist die Voraussetzung für menschliches Leben. Wir brauchen diesen Lebensatem Gottes, den Segen, seine schützende Hand. Und wer ohne Gott leben möchte, entzieht sich dieses Lebenselements. Dieser Zusammenhang wurde wohl selten so prägnant herausgearbeitet wie von dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. Der hat diese Zusammenhänge messerscharf auf den Punkt gebracht. Er lebte zwischen 1844 und 1900 und verfasste im Jahr 1882 eine Schrift mit dem Titel Die fröhliche Wissenschaft. Ja, er hat seine Basler Professur verloren, musste frühzeitig in Ruhestand gehen und hat nun versucht, sich so als freischaffender Philosoph ein paar Brötchen zu verdienen. Und jetzt schreibt er 1882 folgendes. Ich lese Ihnen das mal vor und Sie werden erstaunt sein, was dieser Philosoph, der mit Gott nichts am Hut hatte, formuliert hat. Hochinteressant. Ich zitiere Nietzsche. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört? Also toll meint er jetzt nicht genial, sondern von diesem eigentlich verrückten Menschen. Von diesem wahnsinnigen Menschen gehört. Der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott, ich suche Gott. Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? Sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? Sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert. So schrien sie und lachten durcheinander. Der tolle Mensch sprang unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen? Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Soweit mal dieses Zitat, diese dramatischen Einblicke in das Leben Nietzsches. Er hat die Konsequenz, was es heißt, gottlos zu sein, von Gott gelöst sein Leben zu führen, 100% erkannt, voll erfasst. Es bringt Dunkelheit, Orientierungslosigkeit, es bringt Leere, Taumeln, Kälte mit sich. Ohne Gott zu sein, ist letztlich der Tod. Absolut präzise hat Friedrich Nietzsche das erkannt. Und es ist eine Tragödie, dass Nietzsche nie diesen Gott selber gefunden hat. Er kannte ihn aus einem Elternhaus, aber hat es nie gewagt, sein Leben in die Hände dieses Gottes zu legen. Er starb im August im Jahr 1900 in geistiger Umnachtung ohne Gott. Er wusste, dass der Ausweg aus diesem Dilemma, das er beschrieben hat, nur Gott sein kann. Aber er ging diesen Weg nicht. Er lebte und er starb von Gott losgelöst, obwohl er alle Konsequenzen kannte. Das ist die Situation, eine Tragödie, eine Tragik, von Gott los zu sein. Nun, Gott sieht diese Situation ja auch. Er weiß ja auch, dass die Menschen sich von ihm losgelöst haben und die Erde taumelt. Aber wie reagiert nun Gott darauf? Es kommt zu einer Konfrontation. Gott gerät über diesen Zustand, dass die Menschen ohne Gott leben, sogar mehrheitsmäßig ohne Gott leben. Gott gerät dabei nicht in Panik. Hilfe, jetzt laufen mir alle Menschen davon, keiner liebt mich mehr. Das hat Gott, nein, er hat keine Panik. Der Autor des Psalmes beschreibt eher, Gott lacht. Gott lacht, wenn Menschen sich von ihm loslösen und spottet über sie. Gott lacht erstmal über diese Versuche der Menschen, ohne ihn zu sein. Es ist für ihn genauso lächerlich, wie wenn ein dreijähriger Knirps ihm seinem Trotz den Eltern droht, wenn ich heute Abend nicht Sandmännchen schauen darf, dann gehe ich zum Jugendamt. Oh Schatz, jetzt meint er's ernst. Sollten wir uns doch mal überlegen, Sandmännchen.
Sie lachen auch, ja. Klar. Es ist absolut lächerlich, sowas, ja. Diesen Kleinen sich vorzustellen. Und Gott geht das nicht anders. Der im Himmel thront, lacht. Er lacht, wenn Leute behaupten, dass es keinen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, weil ja alles durch Zufall entstanden sei. Er lacht, wenn er hört, dass der Mensch vom Affen abstammen soll. Er lacht, wenn Menschen argumentieren, dass es keine Wunder gibt, weil sie naturwissenschaftlich nicht nachvollziehbar seien. Er lacht, wenn er auf Nietzsches Werke blickt, in denen er behauptete, Gott sei tot. Er lacht, wenn in Indien oder Sri Lanka Leute Gesetze zum Schutz der Religionsfreiheit beschließen, die besagen, dass kein Mensch seine Religion wechseln und Christ werden dürfe. Er lacht, wenn Politiker bei ihrem Amtseid darauf verzichten, die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen. Er weiß genau, früher oder später werden sie alle mal vor ihm stehen. Und da muss ihm jeder in die Augen blicken. Auch derjenige, der ihn hier geleugnet hat. Der Zeitpunkt kommt, da werden alle sehen, wen sie aus ihrem Leben ausgeklammert haben. Und sie werden alle ausnahmslos mit ihm, dem König, persönlich konfrontiert werden und dabei auf die Knie gehen. Aber dann ist es zu spät. Und Gott ist sich dieser Tragödie, dass die Menschheit ohne ihn in Ewigkeit keine Zukunft hat, voll bewusst. Er weiß, dass keiner vor seinem Gericht standhalten kann. Er hätte alle verloren. Und das bewegt Gott zu einer weiteren Reaktion. Er will ihnen eine Chance eröffnen, die Menschen zu retten. Er will ihnen die Hand entgegenstrecken, dass sie sich an ihm festklammern können. Und dazu wird er Mensch. Er wendet sich an seinen eigenen Sohn, indem er sagt, wie es in dem Psalm heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Das ist äußerst bemerkenswert, wie schon Jahrhunderte bevor Jesus auf diese Erde kam, in diesem Psalm diese Hoffnung auf ihn, den Sohn Gottes, zum Ausdruck gebracht wird. Und Jesus nimmt diese Mission an, um auf diese Erde zu kommen, um zu retten, was sich retten lässt. Und Jesus sieht dann, als er hier auf dieser Erde lebte, er sieht dann auf die Menschen, wie sie sich von Gott losgelöst haben. Und Jesus sieht die Leute und weint. Hier mitten unter den Leuten, die verloren gehen, ist es einfach nicht mehr zum Lachen, wenn alle ins Verderben laufen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus wird von diesem tiefen Erbarmen gepackt, weil er weiß, wer diese Chance auslässt, ist auf Ewigkeit von Gott getrennt. Jesus weint, wenn er auf Nietzsches Grab blickt und daran denkt, dass er es anders haben könnte. Jesus weint, wenn er die Menschen in unserem Umfeld sieht, die ohne ihn versuchen, im Leben klarzukommen.
Und dabei hat er doch alles getan, um dieses drohende Schicksal den Menschen zu ersparen. Sein eigenes Leben hat er geopfert. Und seither verbreitet sich diese Nachricht über die ganze Erde, erreicht eben Völker an den Enden der Erde, genauso wie es in unserem Psalm hier ausgedrückt wird. Überall, selbst in islamischen oder hinduistischen Ländern, in dem Atheismus kommunistischer Regimes, ergreifen Menschen die Chance, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Was er getan hat, sein Leben, seine Ausstrahlung, seine Worte und schließlich sein Tod und seine Auferstehung sind überzeugend genug, das Leben in seine Hände zu legen. Um jeden Preis. Aber das ist der Punkt, der offen bleibt. Die Reaktion. Wie reagieren wir als Menschen auf das, was Jesus getan hat? Der Psalm lädt uns ein, hier klug und konsequent zu reagieren. Gott ist überlegen, hat er festgestellt, ja. Und dass jede Rechenschaft bei ihm ablegen muss, ist ebenfalls klar. Dass Gott Urteile vollstreckt, ist auch festgelegt. All das sind unumstößliche Tatsachen. Das sind Eckpunkte, die in diesem Psalm hier abgesteckt werden. Aber was ich persönlich daraus mache, ist meine Entscheidung. Niemals wird Gott mich manipulieren oder gar gewaltsam zwingen, mich ihm anzuvertrauen. Er lädt ein und wartet auf meine Reaktion. Klug und konsequent soll diese Reaktion ausfallen. Hier werden in dem Psalm zunächst einmal die Herrscher herausgefordert, sich Gott unterzuordnen. Also die andere Menschen führen, sollen selber bereit sein, von Gott geführt zu werden. Sie sollen klug sein und sich warnen lassen. Natürlich wäre es töricht, Gottes Warnungen außer Acht zu lassen. Wenn er vor Gefahren warnt, auf Gefahren hinweist, wer will es schon riskieren, wenn in einem Land eine Tsunami-Warnung herausgegeben wird, sich noch am Strand aufzuhalten? Das ist lebensgefährlich. Keiner weiß, wie lange Vorlauf ich noch habe, um auf die Höhe gehen zu können. Aber wenn Gott den Tsunami seines Gerichts ankündigt, bleiben so viele Menschen gleichgültig und ignorant. Es ist nicht klug, sein Leben ohne Gott fortzusetzen. Schließlich werden wir alle eingeladen, diesem einzigartigen Gott zu dienen. Dienen heißt es hier. Gott ist nicht damit zufrieden, dass man einfach nur im Kopf einen Schalter umlegt, ja, und sagt, früher habe ich nicht an Gott geglaubt, aber jetzt glaube ich, es gibt ihn. Das ist nicht der Punkt. Wenn ich an Gott glaube, soll sich das auf mein Leben niederschlagen. Da wird die Regierung ausgetauscht in meinem Leben, was mein ganzes Leben umfasst. Ich möchte Gott dienen. Ich will eben nicht mehr diesen autonomen Menschen spielen, der zwar Gott akzeptiert, aber dann doch in die Ecke stellt. Der zwar weiß, es gibt Gott, aber rückt mir nicht so nah auf die Pelle. Ich will geradezu seine Nähe suchen, um für ihn da zu sein, wenn er mich braucht. Oder auch einfach nur, um ihn anzubeten, seine Ehre zu vergrößern und in irgendeiner Weise auszudrücken, was er mir bedeutet. Das ist meine neue Lebensbestimmung. Welche Chancen bieten sich hier für uns im Zusammenhang dieser Pro-Christ-Veranstaltungsreihe Ende März und bis Anfang April in diesem Jahr? Und das ist meine große Erwartung, mein Gebet, dass hier Leute, die bislang Gott ausgeklammert haben, so an den Rand gestellt haben in ihrem Leben, hier diese große Einladung Gottes zum ersten Mal oder ganz neu hören, sich ihm anzuvertrauen, sich ihm zuzuwenden. Gott ist es bis heute noch nicht müde, immer und immer wieder die Menschen anzusprechen. Lasst uns miteinander dafür beten und alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, diese Einladung auszudrücken, dass sie bei den Leuten ankommt, vielleicht gerade bei denen in unserem direkten Umfeld, die von Gott losgelöst leben, dass die Einladung ankommt. Denn jedem, der dieser Einladung Folge leistet, wird das Glück seines Lebens versprochen. Das ist in diesem Psalm hier drin. Glücklich, glücklich alle, die sich bei ihm bergen, die seinen Schutz suchen. Es geht um das Glück der Menschen, was in dieser Woche angeboten wird. Und was für ein Glück wird das für Sie als Angehörige sein von diesen Leuten, die sich Gott anvertrauen, zu sehen, wir haben die Ewigkeit vor uns, in einer Herrlichkeit bei Gott. Und was für ein Glück bedeutet das für uns als Gemeinde, wenn wir merken und sehen, da wird die Einladung angenommen. Menschen kommen aus der Loslösung von Gott in seine Nähe. Sie suchen den Kontakt von aus autonomen Menschen, werden Diener Gottes. Sie möchten für ihn da sein. Was für ein Glück, wenn neue Kinder Gottes seine Nähe suchen. Und so wird dieser Psalm 2 bis in unsere heutige Zeit hinein ein Gebet, das genährt wird aus dem Wissen, dass Gott der Herrscher ist und auch der Richter ist. Und gleichzeitig speist sich dieses Gebet aus der Hoffnung, dass Jesus auch mit den Menschen, die uns auf dem Herzen sind, die und für die wir beten, dass Jesus auch bei den Menschen sein Ziel erreichen wird. So können wir eine Sprache finden für unsere Seele, auch dann, wenn Menschen sich lösen von Gott, dass er sein Ziel erreicht. Lasst uns abschließend beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind so unendlich dankbar dafür, dass du trotz dieser vielen und ständigen Absagen, die du bekommst, nicht müde wirst, immer und immer wieder neu diese Einladung auszusprechen, deine Nähe zu suchen, das Leben in deine Hände zu legen. Wir sind dir dankbar dafür, dass du dafür sogar bereit warst, deinen eigenen Sohn hier auf diese Erde zu schicken, sterben zu lassen, dass wir mit dir eine Ewigkeit verbringen können. Wie unendlich gut bist du. Unfassbar, dass uns solch eine Liebe entgegentritt. Und wir möchten dich nun bitten, dass diese Einladung bei den Menschen ankommt, die uns wirklich wichtig sind. Und bei uns selber vielleicht, wenn wir dich bisher so an die Ecke gestellt haben, ausgeklammert. Dass wir das hören für uns und bereit sind, darauf zu reagieren. Vielen Dank dafür, dass wir auf Pro Christ zugehen können, diese Veranstaltungsreihe, dein Werkzeug, um noch mehr Menschen anzusprechen. Lass es nicht ungehört verhallen, sondern das Ziel erreichen, dass Menschen dir begegnen und sich dir anvertrauen. Und lass uns alle miteinander dir dienen, deine Nähe suchen und deine Ehre vergrößern, dass unser Leben dieser großen Bestimmung dient, dass du dein Ziel erreichst. Amen.